Herzlich willkommen zurück. Den nächsten Talk hält der Paul Fuchsjäger und spricht über Escaping the Silo, über das gute Leben nach Facebook und Co. Mit dem wunderschönen Untertitel, mit dem Angriff der Blockchain wird das alles in Ordnung kommen. Viel Spaß.
Danke für die Intro. Danke, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr euch die Zeit nehmt. Gleich vorweg, das ist ein Rerun von einem Talk oder ein erweiterter Rerun von einem Talk, der vor 3 Wochen im MetaLab stattgefunden hat, beim netzpolitischen Abend. Ich habe von den netten Leuten vom C3W die Gelegenheit bekommen, dass ich da auch nochmal drüber rede, weil ich es für relativ wichtig und richtig halte, dass wir konkret darüber reden, wie unsere Welt ausschauen wird, nachdem Facebook einmal obsolet geworden ist und der Zeitpunkt kommt. Escaping the Silo hat ein bisschen was Martialisches, hat ein bisschen was Kriegerisches, aber ich würde sagen, es ist auch wirklich, die Lage ist ernst. Ja, man muss es. Ich spreche oft mit Freunden über dieses Thema und oft kommt auch das Thema, die Frage, wie ernst soll man das wirklich als Staatsbürger nehmen, dass teilweise unsere Demokratien einen sehr eigenen, sehr eigenartigen Turn gerade weltweit, global erleben. Also im Sonntag wird es wahrscheinlich so sein, dass ziemlich extreme Kräfte auch mit sehr heftiger Unterstützung von einem WhatsApp-Netzwerk zum Beispiel, also so sieht es im Moment nämlich aus, dass da sehr viel Anteil auch wieder Facebook hat an diesem Wahlausgang. Also wie ernst soll man das wirklich nehmen? Und ich glaube, es zahlt sich aus, dass man es so ernst nehmen, wie wir es können, weil es geht da um einiges. Und also ich will konkret darüber reden, wie es aus unserer, also ich rede da auch von einer Sicht des Teams, das dahinter steht, das sind 3 Leute im Moment hier in Österreich, wie wir glauben, wie wir hoffen, dass die Technologie aussehen wird, die das Leben nach Facebook tatsächlich gut und möglich machen wird. Ganz konkret. Also der mittlere Teil ist wirklich sehr ernst, der untere Teil nicht. Also mit dem Angriff der Blockchain wird alles in Ordnung kommen, ist eigentlich, damit will ich zum Ausdruck bringen, Blockchain kommt zwar auch in diesem Konzept ein wenig vor, ist aber sicher nicht der Kernteil. Und im Moment ist der Blockchain-Hype aber so extrem, dass ich da wirklich speziell darauf aufmerksam machen möchte, dass das hier nicht mit dem normalen Krypto zu tun hat. Es ist nur die Anwendung von diesen verknüpften Hash-Summen, also diese Prüfsummenverknüpfung. Dieses Prinzip bietet sich an für einen gewissen Teil der Infrastruktur, über den ich hier reden möchte. Und diese Infrastruktur hat auch einen Namen, die nennt sich Self-Sovereign Identity. Also Infrastruktur, die wir gerade, die sozusagen sich in Entwicklung befindet, die Testnetze laufen bereits, die Software ist im Moment gerade ganz in intensiver Entwicklung, die Standards sind nächstes Jahr final, also W3C Standards, darauf komme ich alles später noch. Also Self-Sovereign Identity ist dieses Konzept, von dem man sich erhofft, dass es ermöglicht, dass die Monopole, die derzeit die globale Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass man diese Monopole tatsächlich ablösen kann durch was Besseres in der Zukunft. Und es beginnt auch irgendwie mit einem Art missionarischen Ansatz, das Ganze leider, weil ich muss ganz oft feststellen, dass ich in der Diskussion Menschen sagen höre, dass ein unwichtiger Werden von Facebook, ein Ablösen von Facebook ist für sie irgendwie fast undenkbar, weil das ist einfach so ein großes Ding, das sich vielleicht nur noch mit massiven transnationalen legalen Mitteln irgendwie eindämmen lässt, aber sonst. Und ich denke, es ist ganz wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, Facebook ist yet another. Ja? Und es gab schon viele davor, Friendster, Orkut, wie sie alle hießen, diese ganzen Dinger, haben sich alle abgelöst. Facebook hat jetzt mehr oder weniger, was zumindest den Mainstream-Markt betrifft, alles aufgesogen. Und allein schon aus dieser Tatsache fragt man sich schon, ist das jetzt eine Art neues digitales Mittelalter, in dem wir leben? Weil eines ist sicher, wenn René Descartes, einer der bekannteren Figuren aus der Aufklärung, wenn der heute noch am Leben wäre, würde er diesen Spruch sagen. ich registriere mich bei Facebook, also bin ich. Weil genauso sieht es im Moment in der digitalen Sphäre aus. Wer Facebook verweigert, keinen Facebook-Account sich anlegen will, die Interaktion dort, an der Interaktion dort nicht teilnehmen will, der existiert für einen großen Teil der Gesellschaft irgendwie nur mehr ganz am Rande. An dieser Stelle ist es auch wichtig zu sagen, dass dieses Team, von dem ich vorher gesprochen habe, diese drei Leute, also eigentlich bin ich nur derjenige, der Klugscheißer in der Runde sozusagen. Der richtige Experte ist Markus Sabatello für die Self-Sovereign Identity und Michael Pimmer für das Self-Hosting-Teil in unserem Projekt, also für die Freedombox-Entwicklung. Ich bin eigentlich nur derjenige, der zum Team dazugekommen ist, weil er irgendwie auch von der Idee irgendwie ein wenig infiziert wurde, würde ich jetzt mal sagen. Und wir haben es der NetIdee zu verdanken, dass wir jetzt auch noch Förderungen bekommen dafür. Also Shoutout to NetIdee, das ist wirklich, weil wir haben ein Video gemacht, wo wir in 2 Minuten einen extrem abstrakten Case bauen mussten und wir waren sehr unsicher, ob das in 2 Minuten überhaupt irgendwie funktioniert, weil Self-Sovereign Identity ist ein bisschen eine Herausforderung am Anfang, was sozusagen den Unterschied zu den jetzigen Systemen von wir haben überall unterschiedliche Accounts in diesen geschlossenen privaten Plattformen. Warum wir drei da so viel Herzblut reinstecken, liegt an unserer Überzeugung, dass eine freie Gesellschaft nur existieren kann, wenn sie über Mittel von freier Kommunikation verfügt. Und ich glaube, der Punkt, der ist auch die letzten paar Tage hier schon mehrmals gemacht worden. Und ich möchte ihn aber trotzdem nochmal machen, aber nicht ich, sondern ich möchte jemand anderen sprechen lassen, nämlich Alexander van der Bellen, der interessanterweise am Beginn, also das ist, glaube ich, unser höchstes Amt im Staat, soweit ich weiß, ja. Das Land, das er sozusagen, dessen höchstes Status er einnimmt, ist jetzt gerade also Ratspräsident von der eigentlich sozusagen progressivsten multinationalen Gemeinschaft, die es auf der Erde im Moment so gibt. Also die EU ist wirklich einzigartig. In der Geschichte kann man auch so behaupten. Und er sagt am ersten Tag etwas über die Freiheiten in der EU, die in Gefahr sind. Er mahnt sehr eindeutig und er sagt als allererstes, also wirklich bewusst als allererstes, sagt er Folgendes. Und das möchte ich kurz vorspielen. So, Ton sollte funktionieren.
Zunächst zur Macht der sogenannten Algorithmen. Wenn Sie in der U-Bahn fahren, mit dem Bus, mit der Straßenbahn, dann ist es sehr offensichtlich, dass das Smartphone nicht nur zum Telefonieren, zum Kommunizieren benutzt wird, sondern zur Meinungsbildung. Und Sie alle wissen, dass Online-Medien, Blogs, Foren, wie sie alle heißen in den sozialen Medien, werden für immer mehr Menschen zur wichtigsten Informationsquelle. Aber welche Informationsquelle? Sind es nicht die sogenannten Algorithmen, die etwa bei Facebook bestimmen, welche Nachrichten wir wann zu sehen bekommen oder zu hören? Das wäre nicht weiter schlimm, wenn wir wüssten, nach welchen Grundsätzen diese automatisierten Filter arbeiten. Nach welchen Grundsätzen uns welche Nachrichten vorgesetzt werden. Das wissen wir aber nicht, jedenfalls nicht genau. Wir können es nur mutmaßen. Es sind die Internetriesen selbst, Facebook, Google und wie sie alle heißen, die Kriterien festlegen und die bestimmen, was wir wann zu lesen, zu hören und zu sehen bekommen. Und vieles deutet darauf hin, dass solche Unternehmen durch ihre intransparenten Algorithmen alles fördern, was die Kontroverse befördert, was Aufregung verursacht, was Polarisierung erzeugt. Und das Ausgleichende, das Differenzierende, das Sachliche wird ausgeblendet. Warum das so ist, liegt auf der Hand. Denn dadurch wird mehr Aufmerksamkeit erzeugt, dadurch wird die sogenannte Verweildauer erhöht, verlängert. die Verweildauer auf den Plattformen der Internetkonzerne. Und das hat natürlich ökonomische Gründe. Je länger die Verweildauer, umso mehr Geld kann verdient werden. Aber was hier auf dem Spiel steht, ist die Freiheit zu wissen, auf welcher Grundlage wir unsere Meinung bilden. Auf welcher Grundlage à la longue unser Bewusstsein gestaltet wird. Und das halte ich für ein ganz konkretes, uns unmittelbar und täglich betreffendes Problem. Was ist die Folgerung? Wir brauchen tatsächlich dringend sogenannte digitale Grundrechte, aber die Frage ist, wer setzt die durch? Wer setzt die durch gegenüber den internationalen digitalen Konzernen?
Ja, das ist die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen. Das Problem, das er hier beschreibt, nennen auch manche die Herausforderung einer algorithmischen Souveränität, wenn man so will. Dass es nicht so ist, dass zum Beispiel, wie es immer wieder passiert, auf die AI zurückreferenziert wird, die diese Probleme lösen soll. Eigentlich, jedes Mal, wenn AI genannt wird, ist das eigentlich eher eine Art von Aussage, die gleichbedeutend ist mit: Wir wollen das Geschäftsmodell nicht ändern, aber gleichzeitig auch nicht die Probleme, die es hervorruft. Also es ist irgendwie, die AI wird die Probleme nicht lösen können. Davon, also das wäre ein Widerspruch, da wäre die AI schon sehr, sehr clever. Weil, wie gerade erklärt wurde, das Aufmerksamkeits-an sich ziehen ist das, was diese Plattformen aufgrund des Werbefinanzierungsmodells hauptsächlich interessiert. Und die Effekte, die wir jetzt erleben, entstehen genau dadurch. Also beware of the AI-Lie, würde ich sagen. Und wenn Van der Bellen dann auch sagt, wer soll diese Grundrechte durchsetzen, dann sagt er auch nachher, es können nur also multinationale, transnationale transnationale Netzwerke, transnational verantwortliche Stakeholder sein, die es übernehmen. Und dann stellt sich die Frage, was ist der globale Konsens, den wir da alle wahrscheinlich als Grundlage, als Basis dieses ganzen Systems idealerweise nehmen sollten. Und da würde ich sagen, wenn nicht als Grundlage der erste Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gilt, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Und was noch zu Facebook jetzt zu sagen ist, ist, dass der Grund, warum Facebook jetzt so ein Problem ist, lässt sich sozusagen auch relativ trocken, undogmatisch verstehen, wenn man sich ansieht, dass der Nutzen, den ein soziales Netzwerk hat, einfach exponentiell steigt mit der Annahme der Teilnehmer, die darüber erreichbar sind. Also das ist ein natürliches Monopol, das sich da sozusagen bildet unter der Annahme, dass es immer darum geht, wer hat die meisten Accounts. Ja, also lange Zeit, und ich glaube noch immer, gilt einer der wichtigsten Key Parameter von einem Social Network ist Number of Monthly Active Users. Und jetzt, also ich glaube, Facebook ist so auf jeden Fall jenseits der Milliarde, was die Monthly Active Users betrifft. Und wie Van der Bellen korrekt sagt, haben diese Milliarde, oder ich glaube, es sind sogar 2 Milliarden, tatsächlich das Recht auf freie Meinungsbildung verloren. That's current state, 2018. Also die Herausforderung besteht, wie wir von einer Grafik auf der rechten Seite wieder etwas, das dem linken ähnlich wird, bauen können. Und da müssen wir wirklich berücksichtigen, diesen exponentiellen diesen Effekt hier. Ja? Also das haben viele Netzwerke in der Vergangenheit probiert, dass sie eine eigene Datenbasis aufbauen, Diaspora eben. Gibt es viele, die man nennen kann. Wer erinnert sich noch an app.net? Es gab mehrere Versuche. Im Moment sieht es nicht so aus, als wäre da noch groß was für den Mainstream zumindest zu erhoffen. Genau diese sozusagen Erkenntnis der Failures der letzten Jahre ist eingeflossen in etwas, das nennt sich Rebooting the Web of Trust. Und das ist eine Gruppe, die trifft sich 2-mal im Jahr, und es gibt auch eine andere, die nennt sich Internet Identity Workshop. Und ich würde so sagen, das ist die Kerngruppe, die schon seit über 30 Jahren, also das sind wirklich Leute dabei, die schon lange dabei sind, auch Jüngere. Das ist auf jeden Fall die Kerngruppe der Open Source Entwickler, die sich wirklich darüber Gedanken machen, wie man diesen Fehler, der in der Vergangenheit passiert ist, wie man das irgendwie in den Griff bekommen kann. Und diese Menschen, sozusagen the experts, 99% of the scientists, ja, so wie beim Klimawandel, agree on one thing, also die haben sich auf etwas geeinigt, dass nächstes Jahr ein W3C-Standard werden wird. Und das hat den kryptisch oder wie auch immer interessant klingenden Namen, und der nennt sich Decentralized Identifiers. Kurze Frage, hat denn jemand hier im Raum, wie viele haben denn schon einmal gehört vorher? Ja, das ist ungefähr, weiß nicht, 10% oder so. Aber, also wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, what's this? Das ist ja nicht einmal, also eines der Grundeigenschaften von diesen DIDs, das sind tatsächlich IDs, die wir dann mit Menschen in Verbindung bringen wollen, ist, dass hier auf der unteren, also hier auf der hier Method Specific Identifier, heißt das hier so ein bisschen trocken, da stehen keine Human Readable Strings. Da steht nicht Donald Trump oder Real Donald Trump oder sonst irgendwas. Da stehen einfach nur diese wie Schlüsselinformationen aussehenden Strings. Und sie sind tatsächlich von Schlüsseln abgeleitet. Also von Public-Private Key Pair ist vom Public Key das hier eine abgeleitete Version. So ist im DID-Standard vorgesehen. Was den DID-Standard jetzt sozusagen so besonders macht, ist, dass er eigentlich keinen Wert darauf legt, wo er abgespeichert wird. Ja? Also DIDs kann man überall ablegen. Interessant, besonders interessant scheint es zu sein, wenn man diese ID ablegen kann in so öffentlichen Registern, wo man sie nicht mehr rauslöschen kann. Das ist eigentlich eine der Grundeigenschaften, die man gesucht hat. Wir brauchen eine Datenbank, wir wollen irgendwas herstellen, wo es ganz, ganz, ganz unter extremsten Bedingungen überhaupt möglich sein soll, was rauszulöschen. Weil Identität, ich meine, wenn sie mit Menschen verknüpft ist, dann soll es einfach unmöglich sein, da jemanden rauszulöschen. Das ist ja, und ja, das ist eine wichtige sozusagen Grundüberlegung in dem Ganzen. Die IDs können in alle möglichen Public Ledgers, Private Ledgers, simple, anders konstruierte Datensysteme wie IPFS zum Beispiel abgelegt werden. Dafür sind jetzt Methoden definiert und werden auch sozusagen standardisiert, eben wie vorher schon erwähnt vom W3C, vom World Wide Web Consortium. Relativ wichtige also Einrichtung. Relativ, also eigentlich ist der Konsens, soweit ich weiß, ist der global, dass DIDs der Standard wird, mit dem wir uns in der Zukunft weiter beschäftigen wollen. Und das hat jetzt so eine gewisse Universalität, wie zum Beispiel, also ich bringe gerne den Vergleich mit dem Internetprotokoll. Ja, das ist auch, der DID-Standard ist extrem simpel, extrem generisch. Man hat sich dazu so wirklich diesen gemeinsamen Nenner gefunden, unter dem man dann arbeiten will. So, und jetzt ist die Frage, wozu sind diese DIDs gut? Was machen wir jetzt mit denen? Und jetzt kommt die Slide, die ein bisschen eine Erklärung erfordert. Nämlich, worum es geht bei diesem ganzen Self-Sovereign Identity ist, dass wir, grob gesprochen, die Datenbank, die zum Beispiel innerhalb der Facebook Cloud existiert, wo die ganzen Account-Daten abgelegt sind, wo drin steht, welcher Username, welches Passwort, welche Verknüpfungen unter den Usern, welche Friendship-Verhältnisse. Diese Datenbank und nur diese Datenbank wollen wir jetzt sozusagen technisch möglich machen, dass sie von vielen, vielen, vielen Menschen gleichzeitig und verteilt betrieben wird. Darum geht's. Also dieses Breaking the Silo bedeutet, dass die Funktionalität, die eigentlich schon dort drin abgebildet ist, aber unter der Kontrolle von AI bald weiterhin die Werbemilliarden generieren soll, die wollen wir rausziehen, um damit überhaupt mal die Basis zu schaffen für andere Dienste, damit die überhaupt mal eine Chance haben. Also im Moment ist es ja so, wenn man einen Konkurrenzdienst zu Facebook aufbauen will, dann muss man zuerst wieder die ganze Arbeit der User-Akquise, Milliarden von Usern wieder an sich ziehen, damit der Utility-Faktor ähnlich hoch ist wie bei Facebook. Wenn es aber gelingt, dass wir uns alle DIDs zulegen, so ist zumindest die Vision, dass wir uns so wie PGP, also es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zu dem PGP-System, manche von euch wird es vielleicht ein Begriff sein, aber es gibt auch ganz wichtige Unterschiede, warum das nicht dasselbe ist, warum man nicht davon ausgehen sollte, dass das genau denselben Verlauf nehmen wird. Okay, zurück zum Punkt. Also wenn es gelingt, dass wir uns selber hier auf dem Owner-Layer sozusagen diese dass wir alle unsere Master Keys für die Kontrolle einer uns zugeordneten DID bekommen. Also letztendlich ist das sowas Ähnliches wie das DNS-System. Manche von euch haben vielleicht sind im Besitz einer eigenen persönlichen Homepage mit dem eigenen DNS-Eintrag. Das gilt aber nur für einen geringen Prozentsatz der Bevölkerung, weil es tatsächlich Aufwand bedeutet und weil es diesen Mittelsmann des Registrars braucht und. Hier geht es darum, dass jeder einzelne Mensch, der dazu in der Lage ist, das System zu benutzen, die Möglichkeit bekommt, einen Eintrag unter seine Kontrolle zu bringen. Also er fragt sozusagen in dem Fall den obersten Layer nach, ich würde gerne einen Eintrag erstellen. Der oberste Layer sagt, hier hast du deinen Private Key und das ist deine DID, die du mit deinem Private Key sozusagen mit Informationen befüllen kannst. Diese Informationen sind eigentlich nur Referenzen zu irgendwelchen anderen Webressourcen. Da steht zum Beispiel eben dann ein DNS-Eintrag drin, der zur eigenen Homepage führt oder ein Eintrag, der zum eigenen Account im System Nachfolger von Facebook, Nachfolger von Twitter führt. Also die wesentliche Erkenntnis ist, dass wir das, was vorher ein Server-Element war in der Facebook-Cloud, wenn man so will, wird jetzt aufgesplittet in zwei Teile. Das ist auch sehr, sehr zentral bei der ganzen Überlegung. Also man hat einen Lookup-Service, das ist der oberste Layer, wo man sozusagen fragen kann, ich habe hier diese DID, sag mir bitte, wo sie hinzeigt. Und dort, wo sie hinzeigt, sollte idealerweise natürlich auch nicht irgendein zentrales Service sein, sondern das sollte eine verteilte Struktur sein. Das ist hier mit diesem Cloud-Agent-Layer gemeint. Also wir brauchen schon noch einen gewissen Anreiz, dass dieser Layer sozusagen als Infrastruktur tatsächlich zu existieren beginnt. Also Leute, einzelne kleinere Institutionen, Privatmenschen sollten einen Anreiz haben, warum sie so einen kleinen Agent irgendwie ähnlich einem Webserver, einem persönlichen betreiben sollen. Aber es ist viel einfacher, struktureller, so ein Element zu betreiben, als einen Webserver zu betreiben. Ich komme noch mal drauf zurück. Hier im obersten Teil ist es nicht vorgesehen, dass wir sowas hintun, dass irgendeine Art von Proof of Work wie Bitcoin da wird kein Strom verbraucht, da wird kein Casino gespielt, sondern das ist einfach nur eine Datenbank, deren Hauptfunktion ist, dass sie sehr viele neue Einträge pro Zeiteinheit erlauben kann und trotzdem auf viele Knoten verteilt immer Datenkonsistenz herrscht. Und dafür ist eben dieses Verketten der Prüfsummen relativ geeignet. Das ist kein Public Permissionless Netzwerk, wo einfach jeder einen Knoten dazustellen kann und dann irgendwie hier eine Art von Schreibrecht bekommt auf diesem Ledger. So funktioniert es nicht, sondern es funktioniert so, dass es eine minimale Organisationsstruktur gibt, die einfach nur entscheidet, ob ein neuer Knoten die Voraussetzung erfüllt, vertrauenswürdig genug zu sein im jetzigen Zeitpunkt. Also das ist typischerweise werden Institutionen hier aufgefordert, einen Knoten zu betreiben, die aus dem akademischen Bereich kommen, aus dem NGO-Bereich kommen, also überall dort, wo noch wirklich eine gute Vertrauensbasis in der breiten Bevölkerung vorhanden ist. Keine politischen Institutionen per se. Das ermöglicht eben auch diesen multinationalen Charakter des ganzen Systems. Ein bisschen besser dargestellt vielleicht hier. Also es gibt so diesen Begriff Public Permissioned in dem Fall. Also jeder darf zusehen, es ist vollständig transparent. Also eine wesentliche Eigenschaft des Systems ist, dass es so transparent sein will, wie es kann. Aber was die Schreibrechte betrifft, braucht es einen Mechanismus, der im Wesentlichen sicherstellt, dass es nicht zu einem Denial of Service kommt. Also dass die Ressource, dass nicht jemand auf die Idee kommt und irgendwie 50.000 Einträge pro Sekunde erzeugt, die alle sozusagen ihm zugeordnet sind und dafür die Ressource für alle anderen verknappt wird. Also eine Art Spam, Anti-Spam-Mechanismus. Und da wird hauptsächlich nur mit Rate-Limiting gearbeitet. Es geht nur darum, dass verhindert werden soll, dass ein Einzelner pro Sekunde irrsinnig viele neue Einträge hier erstellt. Wenn das irgendwie sichergestellt ist, dass man das ausschließen kann, ohne politisch zu werden sozusagen, dann funktioniert das Ganze. Und das ist ein wesentlicher Unterschied in der Struktur, wenn man es vergleicht mit einem DNS, mit einem Domain Name Service System, das wir alle benutzen und weiß nicht, wenigen, also mir ist auch nicht wirklich klar, wie es im Detail funktioniert, aber ich weiß, es ist ein hierarchisches System. Und das ist einer der wesentlichen Unterschiede zu diesem, wo es eigentlich nur zwei Hierarchieebenen gibt. Man muss sozusagen einen gewissen speziellen Vertrauenswert in der Gesellschaft genießen, damit man im Oberen arbeiten kann. Das ist der einzige Unterschied. Also wesentlich ist auch, dass es ist auch vorgesehen, dass viele dieser Blockchains parallel existieren. Also es ist vorgesehen, dass viele Vorschläge gebracht werden, unter welchen sogenannten Trust-Frameworks diese einzelnen Ledger laufen sollen. Ja? Also das ist kein One-Ledger-to-Rule-Them-All-Konzept, obwohl es schon so ist, dass je mehr davon parallel existieren, umso niedriger wird sozusagen die Effizienz des gesamten Systems. Also wenn das auch wieder Tausende wären, dann war das eine Themenverfehlung. Aber wahrscheinlich wären es einige wenige, die sich halt irgendwie das politische Spektrum teilen, so vermuten wir das. Was die wesentliche Herausforderung ist auf User-Seite, ist eigentlich die Verantwortung, die jetzt auf User-Seite landet, nämlich die über den eigenen Master-Key. Also wenn wir das als User verwenden wollen und wir besorgen uns eine DID und wir verknüpfen sie dann mit unseren Online-Ressourcen, seien es Webpages oder Accounts bei irgendwelchen, also so ähnlich wie Keybase. Ich weiß nicht, ob Leute von euch Keybase benutzen oder so, da geht man auch hin und sagt irgendwie, hey, I'm this person, this is my Twitter, this is my Facebook, this is my PGP. Und das ist eigentlich nur so ein Central Lookup Place und der ist halt leider zentralistisch und privat und uns geht es eigentlich eher um das Verteilen dieses Dings. Was die Herausforderung auf User-Seite tatsächlich jetzt hauptsächlich ist, wenn der Master Key, also wenn der kompromittiert wird, also oder wenn er sozusagen nicht, wenn er verloren geht oder jemand anderen gegeben wird, dann ist eigentlich keine höhere Instanz da, die das irgendwie wieder richten kann. Also dieses, oh, lost my password, oh, I have to reset my password. Diese Instanz für den Master Key ist eigentlich nicht, also die gibt es nicht mehr, die ist nicht mehr da. Das stellt uns User vor gewisse Herausforderungen. Also wir müssen hier immer mit abgeleiteten Schlüsseln arbeiten und diesen Master Key tatsächlich so wichtig behandeln wie zum Beispiel, also zumindest so wichtig wie die Geburtsurkunde oder so, ja, dass man sie das auf den Zettel schreibt und zu Hause hinlegt und vielleicht auch noch so, dass es nicht beim Unfall irgendwie zerstört werden könnte. Dem parallel gesetzt wird es auch was geben, was es ermöglicht, selbst in diesem Fall, wenn das sozusagen alles schief geht, eine Art von Revocation durchzuführen, die darauf basiert, dass man eine große Anzahl anderer Menschen um sich herum sammelt, die sagt, okay, das ist wirklich der Typ. Da wird es dann etwas technisch. Aber im Wesentlichen geht es um die beiden Mechanismen, dass wir einerseits als User uns überlegen müssen, wie gehen wir mit diesem Master Key wirklich verantwortungsvoll um. Der wird nicht auf dem Handy gespeichert oder so. Ja. Also wenn das Handy verloren geht zum Beispiel oder wenn es jemand anderen in den Handy fällt oder der Computer jetzt irgendwie kompromittiert wird, genau diese Fälle sind alle eigentlich kein Problem. Es geht nur um diesen Master Key, der am Anfang des DID-Erstellens wird der generiert und dann wird nur mehr abgeleitet von diesem Schlüssel. Okay, also das ist eine Herausforderung auf der User-Seite und da arbeiten wir jetzt gerade dran, wie wir das so geschmeidig wie möglich lösen können unter den jetzigen Voraussetzungen. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass schon auch durch diese ganze Blockchain-Hype-Geschichte irrsinnig viel auf dem Sektor technologisch weiterentwickelt wurde. Also diese Seed-Phrase, Passwords oder also gibt es wirklich gute Konzepte, wie man jetzt seinen eigenen Private Key relativ einfach und doch sicher verwalten kann. Und nochmal zurück zu den DIDs möchte ich sagen, dass, also ich habe am Anfang sehr kritisch auf das Teil drauf geblickt und habe mir es nicht erklären können, was da der Fokus von dem Ding ist. Und ich behaupte jetzt, dass ich es ein bisschen besser verstanden habe. Es hat so eine ähnliche Universalität wie IP-Adressen, aber es geht eben nicht darum, also sozusagen Hardware-Endpunkte zu adressieren, sondern Aktoren, also die Entities, mit denen wir tatsächlich arbeiten wollen, also authentisch kommunizieren wollen im Internet. Und wenn man sich so den technischen Verlauf der letzten 200-300 Jahre anschaut, dann sieht man, dass wir überall immer mehr strukturierte Adressierung einbauen in unsere Welt. Also mit Postadressen, mit Telefonnummern. Es gab nur mal eine Zeit, da gab es keine Domainnamen. Es war bis 1985 oder so, war keine Domain, keine DNS-Infrastruktur da. Und Leute haben ihre komischen Punktadressen eingegeben. Also so ähnlich ist es irgendwie jetzt. Ja. Wir geben unsere komischen Identitäten in diesem Silo da und interagieren nur mehr über diese Avatare, die uns da hier gegönnt werden von einer AI. Ja, und ich halte das DID-Konzept für extrem powerful stuff. Also mich erfüllt es sozusagen mit etwas Hoffnung im Angesicht der Ohnmacht, die wir im Surveillance-Capitalism im Moment so, glaube ich, alle ein bisschen verspüren. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, deswegen, wenn es technische Fragen gibt, habe ich nachher auch, also bin ich gern bereit, auf Fragen einzugehen. Noch zu unserem NetID-Projekt. Wir wollen, dass das Hosten dieser Elemente im zweiten, also im Cloud Agent Layer, besonders einfach wird, und da bauen wir das deswegen, diese Funktionalität, die dafür notwendig ist, in den Freedom Box Stack ein. Also der Freedom Box Stack ist ein relativ bekanntes Projekt mittlerweile, hat noch nicht so wirklich seinen Hauptfokus gefunden, ist halt für Personal Server Dienste geeignet. Und ja, sozusagen deswegen war das unsere Wahl. Und was wir auch jetzt innerhalb des NetIDs-Projekts noch machen wollen, ist, dass wir dieses Konzept der DIDs in das sogenannte Fediverse einbauen. Manche von euch haben vielleicht schon davon gehört, Mastodon oder so, das ist ein Twitter-Klon. Es ist kein Twitter-Klon. Es ist was ganz Eigenes, aber es verhält sich auf den ersten Blick sehr ähnlich zu dem, was Twitter kann. Ist aber föderalisiert, also hat keine zentrale Moderationskomponente, keine zentrale Account-Komponente. Und da möchte ich nochmal ganz kurz, wenn ich darf, ich glaube, es geht eh aus, noch ein Video herzeigen. Moment, noch nicht Ton. Ich muss da erst hinscrollen. Oder? Nein, jetzt sagst du das Ganze, ist okay. Ist ein bisschen dorky, aber es geht. So.
Erst kürzlich hat Bundespräsident Van der Bellen die zentralisierten Social-Media-Plattformen als eine ernstzunehmende Bedrohung unserer Gesellschaft bezeichnet. Ein möglicher Ausweg sind dezentrale soziale Netze. Das vielversprechendste Netzwerk dieser Art ist Mastodon, eine dezentrale Twitter-Alternative mit bereits mehr als 1 Million Nutzern. In einem Mastodon-Netzwerk gibt es keinen zentralen Server, wo alle Accounts verwaltet werden. Das heißt, jeder neue User muss sich zuerst für einen Server entscheiden, um dort den Account anzulegen. Damit ist der User aber langfristig an diesen einen Server und die dort geltenden Regeln gebunden. Denn bei einem Umzug ändert sich auch der Benutzername und der gesamte soziale Graph muss neu aufgebaut werden.
Zur Lösung dieses Problems kommt unser NetID-Projekt vom letzten Jahr ins Spiel. Dank euch haben wir die Möglichkeit erhalten, an dem Konzept der souveränen digitalen Identitäten zu arbeiten. Vielen Dank dafür. Der Kern von souveränen digitalen Identitäten sind in einer Blockchain abgelegte IDs, sogenannten Decentralized Identifiers. So ähnlich wie Domainnamen auf eine IP-Adresse verweisen, so können DIDs auf einen Mastodon-Server verweisen. Die DIDs ermöglichen dadurch die Adressierung von Benutzern und Nachrichten. Ein Serverumzug wird dadurch viel einfacher, weil sich der Mastodon-Server zwar ändert, die DID aber gleich bleibt. Der soziale Graph kann dadurch beibehalten werden, so ähnlich wie bei der Rufnummernmitnahme im Telefonnetz.
Ja. Ich glaube, das war es im Wesentlichen. Ein Side-Note, seit November 2017 ist dieses Verification-Feature von Twitter, ich weiß nicht, wie viele von euch Twitter benutzen, aber da gibt es dieses blaue Häkchen, das ist relativ wichtig, um zu verhindern, dass manche Leute sich als andere Leute ausgeben. Dieses Feature wurde eingeführt vor Jahren und ist seit 2017 offline, also man kann sich eigentlich nicht mehr neu validaten von Twitter, was auch immer das behauptet, also was auch immer das jemals war, diese Validation, also das ist ein komplett intransparenter Prozess, mit dem Twitter einfach sozusagen manchen User-Accounts so das Häkchen umhängt. Der ist wahrscheinlich irgendwie tatsächlich die Person des öffentlichen Interesses, die sie behauptet zu sein. Also das Ding ist noch immer offline. Und mit dem Einbauen von DIDs wäre das Problem eigentlich auch gelöst, weil dann diese Vertrauenswürdigkeitsbeglaubigung dann nicht mehr von einer einzelnen Stelle kommen kann, sondern eigentlich kann sich der User dann entscheiden, welchen Institutionen er mehr vertraut und welchen weniger. Also da sieht man dann, das ist auch wichtig, dass man sieht quasi tatsächlich, dass die vor einem technischen Problem stehen, weil sie haben November 2017 gesagt, in a few days we will get it back online, und es ist noch immer offline. Also sie haben einfach keine Lösung gefunden für das Problem scheinbar. Und wenn es eben gelingt, zum Beispiel, dass wir das in dieses Fediverse, das ist nämlich nicht nur Mastodon, sondern eigentlich alles, was mit diesem Protokoll dahinter, mit ActivityPub läuft, und das wären immer mehr Dienste, die damit laufen, wenn es gelingt, DIDs da einzubauen, dann ist es nicht mehr so wichtig, welchen Server man irgendwie joint, sondern es idealerweise entsteht dann eine Art Gleichgewicht, wo man dann relativ schnell und einfach zwischen den Servern hin und her wechseln kann, je nachdem, ob die Moderationspolicy zum Beispiel dort einem persönlich jetzt gerade gefällt oder nicht. Das ist eine Art von Gleichgewicht, das jetzt in dem Fall noch nicht vorliegt. Also wenn man sich jetzt als Mastodon-User registriert, registriert man sich auf einen Server. Und wenn man dort umziehen will, aus welchen Gründen auch immer, oder der Server geht down, dann hat man eigentlich schon ein bisschen ein Problem nach wie vor. Es gibt zwar Umzugssysteme, aber eigentlich funktioniert es nicht wirklich. Also dieses Gleichgewicht im Moment, das herrscht noch nicht, und wir wollen es mit DIRD zum Laufen bringen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir einen wirklich... Ja, dann das ist sozusagen die Herausforderung, der wir uns tatsächlich stellen. Es klingt ein bisschen nach einem Bold Claim oder so, aber ja, Desperate Times, Desperate Measures, haben wir uns gedacht, und das ist nach wie vor unser Glaubensgrundsatz. Danke für die Aufmerksamkeit.
Okay. So. Passt. Danke. Vielen, vielen Dank für den Talk. Wir sehen, wir haben schon eine erste Frage.
Ja, danke auch von mir für den interessanten Talk. Ich finde es lustig, dass du jetzt am Schluss das Twitter-Beispiel erwähnt hast, die Identifizierung oder Validierung von Identitäten gar nie so richtig eingeführt haben. Bei einer anderen Plattform, wo es eingeführt wurde, wird wie Hölle gefaked, nämlich bei Telegram. Da gibt es im Moment das Phänomen, dass die Scammer gefälschte Reisepässe scannen und alle möglichen Tricks machen, um dann die Identitäten von bekannten Personen zu imitieren. Hilft also auch nichts, und deswegen ist sowas wie die ID sehr wichtig. Ich habe eine konkrete Frage, möchte aber ein bisschen ausholen, um sie stellen zu können. Du hast nämlich dann gesagt, dass eben ein Teil davon die Blockchain-Technologie ist, und dass das gut ist, deiner Meinung nach, dass diese Blockchains, die dafür verwendet werden, wie zum Beispiel der Hyperledger, kein Proof of Work haben, weil das ist dann so stromsparend. Nun ist es ja so, dass offene, unzensierbare Blockchains deshalb Proof of Work verwenden, weil sie damit ein game-theoretisches Modell anbieten können, um Fälschungen zu verhindern, und zwar das nachträgliche Verändern der Geschichte der Blockchain, also bei Bitcoin oder Monero oder anderen Proof-of-Work-Blockchains investiere ich Rechenleistung, um die Blocks zu generieren, und wenn ich jetzt in der Geschichte zurückgehen will, ein Jahr, um eine Transaktion, die vor einem Jahr passiert ist, ändern zu wollen, dann müsste ich ein Jahr lang Rechenleistung hineinstecken, nur um diese eine Transaktion fälschen zu können. Das macht dann game-theoretisch niemand, weil man in diesem Jahr ja viel mehr Geld verdienen könnte, wenn man in der regulären Blockchain sich an die Regeln hält und weiterrechnet. In Hyperledger, oder wir sehen es jetzt gerade in der EOS-Blockchain, die kein Proof of Work hat, hat sich ein Konsortium gebildet, in dem Fall ein chinesisches Konsortium, könnte aber genauso gut ein schwedisches oder isländisches Konsortium sein, wurscht, wo jetzt schon ein Dreiviertel aller Blockproducer chinesische zusammenarbeitende Miner sind, die sich da absprechen. Wie will man also ein DID-System, an dem dann ja auch so Projekte wie Solid dranhängen, also dass ich einen Container habe, mit dem ich meine Daten von einer Plattform zur anderen mitnehmen will, was wunderbar ist. Wie will ich dann aber verhindern, wenn das Identitäten gefälscht werden von einem Konsortium, das beschließt, hui, da müssen wir jetzt die Geschichte umschreiben, wenn der Hyperledger kein Proof of Work hat? Ist das nicht verkehrt, und sollte man da nicht möglichst eine offene, unzensierbare Blockchain wie Bitcoin verwenden?
Ja, ich glaube, die Frage, wenn ich es umformulieren für mich darf, ist eigentlich, wie wollen wir die Schreibrechte verteilen? Wollen wir es denen geben, die irgendwas an Proof bereitstellen können, wie Proof of Computational Power, Proof of Space, also Disk Space oder sonst, Proof of Stake, gibt es ja mehrere Vorschläge oder so. Und die Herausforderung ist tatsächlich, wenn es wirklich wichtig ist, wie kann man diese Konsortiumbildung vermeiden? Wir glauben daran, dass es in dem Fall hauptsächlich darum geht, dass eigentlich nur sichergestellt werden muss, es ist vorgesehen, dass diese Stewards, die diese Schreibrechte haben, im Fall von einer Implementierung, die nennt sich Sovereign, wie gesagt, es soll mehrere parallele Vorschläge davon geben, wird es auch geben. Und ich würde sagen, ein Weg, ein Konsortium zu vermeiden, ist tatsächlich, indem man es über mehrere vollkommen unabhängige Instanzen einfach verteilt, die jetzt schon existieren. NGOs, Institutionen aus dem akademischen Bereich. Da sehe ich eine reelle Chance, dass das funktionieren kann, weil sich die auch einer Offenheit und einem Code of Conduct schon verschrieben haben, den sie in der Vergangenheit eingehalten haben. Also das gehe ich nicht davon aus, dass sich die dann global zusammenrotten und dann irgendwie sagen, wir müssen jetzt die Geschichte umschreiben. Wenn sie das tun, dann muss der Anlass wohl dementsprechend sein. Also wenn sich alle Universitäten der Welt zum Beispiel verschwören und sagen, wir wollen jetzt die Geschichte der Klimaforschung umschreiben, also, dann würden sie das auch tun. Es ist irgendwie eine wesentliche Sache, die ich vorher noch vergessen habe zu erwähnen, ist, es ist relativ leicht, die jetzigen Plattformen gesetzlich dazu zu bringen, dass sie hier eine Art Datenportabilitätsschnittstelle anbieten. Und genau darauf wird es auch hinauslaufen. Also es ist eher schwierig, Facebook zu zerschlagen und dann den einzelnen Komponenten zu sagen, ihr dürft keine Daten miteinander austauschen, weil das ist eigentlich der Vorschlag, der jetzt im Raum steht. Das ist schwieriger, weil dann muss es Prozesse geben, wie man das überprüfen kann, dass sie keine Daten untereinander austauschen. Was hingegen sehr leicht rechtlich durchzubringen ist, dass sie eine Schnittstelle anbieten müssen. Sorry für das Exkurs.
Kein Problem. Dankeschön. Dementsprechend haben wir leider keine Zeit mehr für weitere Fragen. Details können ja dann nochmal einfach nachher diskutiert werden. Ich denke nämlich auch, dass zu deinem Talk viele Fragen geben wird. Also mir wäre auch sehr viel eingefallen. Also ich fand es extrem spannend. Zwei Anmerkungen haben wir dazu noch, aber hätte ich da noch dazu zu machen. Einerseits, du hast das Fediverse erwähnt. Wir haben am Samstag einen Talk zum Fediverse. Das heißt, alle, die das mehr interessiert, was dieses eben Fediverse und Mastodon eigentlich ist, die können da am Samstag zu diesem Talk gehen. Das Zweite ist, wir haben jetzt sehr spontan quasi, ist das erst reingekommen, nämlich erst gestern, einen Workshop zu Tails. Tails ist ein Betriebssystem, das versucht, sicher zu sein, dass Privacy wahren will. Also wer mal jetzt nach viel Theorie mal ein bisschen was Praktisches ausprobieren will, im Saal 2 drüben gibt es jetzt den Workshop dazu. Das ist sicher sehr, sehr cool. Hier gibt es eine kurze Umbaupause und dann geht es auch gleich weiter mit dem Bildungssystem. Nein, mit der Tierschutzkausa.
Bin ich noch drauf? Kann ich noch? Es gibt nämlich am Samstag noch einen anderen DID-related. Markus Sabadello redet auch nochmal im Detail über das, was ich hier beschrieben habe. Und noch ein Kommentar, ich finde es extrem geil, was ihr da aufstellt. Das ist jetzt die dritte Steigerungsstufe, also wo Privacy Week ist echt, wow, also more of that please, international.
Dankeschön.